Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast hat einen Überraschungsgast mitgebracht und plaudert mit mir über ihre beachtliche Schauspielkarriere. Herzlich willkommen, Nina Kronjäger.
Du hast jetzt eben gerade erzählt, dass es auch Leute gibt, die sich das Stück dreimal anschauen und wir gesagt haben, okay, das ist dann ja, dann ist man ja irgendwo auch Fan. Und die Person, die das jetzt dann zum dritten Mal schaut und sich in die erste Reihe setzt, verunsichert dich das beim Spielen nicht, wenn du eine Person, egal welche, ob die jetzt oder eine andere, wenn du die erkennst, also in der ersten Reihe siehst du ja wirklich, wer da sitzt?
Nein, gar nicht. Das beunruhigt mich gar nicht. Es verwirrt mich gar nicht. Im Gegenteil, jemand, der dreimal kommt, der ist ja offensichtlich, hat er ja Spaß an der Vorstellung oder sie.
Ja.
Und sie sitzt ja dann gut gelaunt da und strahlt uns an. Das sind die besten Zuschauer in der ersten Reihe. Wir wünschen uns ja eigentlich, wir haben schon mal überlegt, das wäre eigentlich toll, die erste Reihe an Leute zu vergeben, die wirklich kommen wollen. Weil das, was in der ersten Reihe stattfindet, du siehst alles und ich sehe auch, wenn Leute einnicken und ich sehe auch, wenn Leute, neulich hatten wir jemand, der saß sehr großkotzig da und seine Frau saß in der ersten Hälfte noch neben ihm, dann später saß sie nicht mehr neben ihm, weil sie keine Lust hatte, aber er hat dann zum Schluss doch geklatscht und alles, also es hat ihm dann doch gefallen, aber erstmal musste er zeigen so, ach Gott, ja, Leute, zeigt mal her, was macht ihr denn da? So.
Ich glaube, Leute unterschätzen das, weil sie denken, sie sitzen vorm Fernseher und dass ihr das nicht wahrnehmt. Aber die ersten drei Reihen, vier Reihen, je nach Lichtstimmung ist es ja noch weiter, da sieht man ja nun wirklich.
Ja, vor allem,
jedes
weil,
Zucken.
Ja, naja, wir sehen es auch, weil Heiko und ich sitzen so, dass wir permanent auch in die Leute gucken.
Ja,
und ich gucke ja, ich gucke ja sehr gerne in die Leute. Also ich gucke sehr gerne zum Publikum. Ich merke das ja auch. Das ist auch etwas ganz Tolles. Jeder Abend ist anders.
Aber da muss ich sagen, Hut ab. Denn wenn ich da auf der Bühne stehe und eine Rede halten muss oder so, ich kann gar nicht wirklich in die Gesichter gucken, weil ich dann meinen Gedanken verliere. Also ich kann dann irgendwie gar nicht mehr richtig, also ich glaube, ich hätte das Problem, dass ich dann meinen Text oder das, was ich sagen wollte, so prima, ich würde es vergessen.
Aber vielleicht ist das ja auch nur eine Sache von Training. Wir sind es ja gewohnt. Ich bin es ja gewohnt, die Leute zu sehen. Also gut, beim Drehen ist es anders. Beim Drehen wird es so gemacht, dass wenn du in die Kamera, Richtung Kamera guckst und deinen Partner anguckst, dass nicht im Hintergrund irgendwelche Teammitglieder rumstehen, sich in der Nase popeln oder an ihrem Handy rumwursteln. Also man sagt immer so, geht mal schön aus der Augenlinie weg. Also auch beim Set ist es so, wenn die Leute ja zuhören, wenn es eine Aufmerksamkeit gibt, dann ist es ja der beste Teppich, den man dir auslegen kann. Und wir müssen nur aufpassen, wenn ich merke, in der ersten Reihe ist jemand, ist die eingeschlafen oder was ist mit der, dass ich erst dann hingucke, wenn ich mich bereit dazu fühle, damit ich mich damit nicht aus, also damit sie mich nicht aus dem Konzept bringt. Aber also eigentlich spornt es auch an. Der Typ, der neulich so lässig da saß, der hat mich auch angespornt, habe ich gedacht, ich guck dich an.
Du, ich krieg dich.
Du kommst mir hier nicht weg, ja.
Also, du hast es ja auch geschafft.
Er hat wir ja haben es geschafft. Wir haben es gemeinsam geschafft, ihn doch irgendwie zu halten.
Er hat das Theater nicht verlassen.
Nein, genau.
Wenn wir jetzt den Bogen spannen von, du stehst hier auf der Bühne, hast sehr viel Erfahrung auf der Bühne und im Film. Wahnsinnig viel Erfahrung. Ja, wenn man dann hier ab und zu mal so ein Knurren oder Grunzen hört, dann ist das
Grunzen.
Nicht Nina. Sondern dann ist das, dann ist das Coco.
Ja.
Deine süße, liebe Coco, die in meiner Blickrichtung, also falls ich mal den Faden verliere, ne, dann ist es genau das, wovon ich spreche, weil ich dann Coco angucke und denke, oh Gott, wie süß, und dann vergesse, was ich eigentlich gerade sagen wollte.
Vor allem, sie liegt da jetzt so, jetzt ist sie in der tiefen Entspannung.
Mhm.
Wenn sie so liegt, ist sie in der tiefen Entspannung. Das findet sie halt großartig, dass wir hier rumlabern. Wunderbar. Kann man prima schlafen.
Oh ja, sie ist wirklich so süß. Also zurück zu deinem Schauspieler-Dasein. deinem hier auf der Bühne stehen, Theater spielen, Filme drehen, wahnsinnig viel, noch über 90 Filme und Fernsehserien hast du wohl gedreht. Kommen wir mal, bevor wir ganz zum Anfang kommen, so zum mittleren Anfang, und zwar zur Otto-Falkenberg-Schule in München, wo auch so wahnsinnig viele andere waren, wie Götz Otto, Judith Richter, Beatrice Richter, Katja Riemann, mit der du ja auch zusammen einen Film gedreht hast. Wer war eigentlich in deinem Jahrgang? Kenne ich da jemanden von? Was meinst du?
Michael Schütz spielt in Frankfurt. Maria Schalkhauser, weiß ich nicht, was sie macht. Ines Krug ist auch immer noch zugange. Niki von Tempelhof.
Ja, der hat bei uns die Grünholm-Methode gespielt. Die anderen waren dann in anderen Jahrgängen, ne?
Nee, also die ich gerade genannt habe, die waren in meinem Jahrgang.
Aber nee, ich meine jetzt Götz Otto und so, also die ich genannt habe.
Götz Otto
habe,
war in einem jüngeren Jahrgang.
Aber Katja Riemann, die muss doch...
Katja Riemann kam von einer anderen Schauspielschule, weil sie nämlich dann schon den Film gedreht hatte, ihren ersten Film, und war dann bei uns zwei Klassen über mir.
Ach, genau. Hast du sie erst richtig kennengelernt, als sie zusammen gedreht hat, oder kannst du sie schon vorher durch die Schauspielschule?
Vorher getroffen. Ja. Weil wir auch zusammen im Faust gespielt haben. Sie hat im Faust eine richtige Rolle gespielt, also mit eine Szene mit Gretchen, wie heißt ihre Rolle? Bärbel, so eine böse Nachbarin. Und wir Schauspielschülerinnen waren da so die Geister, die Hexen und so in dieser legendären Inszenierung von Dieter Dorn 1987.
93 war abgeschminkt, ne? Oder? Wann
ja,
war der Film?
92 haben wir es gedreht. Ja.
Okay, verbindet euch so eine Zeit eigentlich jetzt den Schülerinnen und Schülern? Oder verliert man sich so weit aus den Augen, dass das eigentlich jetzt... Oder wenn man sich wieder trifft, dass man sagt, das verbindet diese vergangene Zeit, wenn man dann doch miteinander verarbeitet, wieder zusammenarbeitet, meine ich? Oder ist das...
Unbedingt.
Ja?
Auf jeden Fall. Das verbindet total. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns treffen. Ich weiß, dass das andere machen, so Jahrgangstreffen machen. Ich finde das eigentlich eine gute Idee. Aber ich freue mich wirklich immer, wenn ich jemanden treffe aus meinem Jahrgang.
Passiert das eigentlich ab und zu beim Drehen,
ja,
oder beim Spielen,
genau,
tatsächlich?
Also wie gesagt, ich treffe Niki von Tempelhof beim Drehen ab und zu oder bei den entsprechenden Festen, die Berlinale und so. Ja, das verbindet, aber auch natürlich in unserem Widerstand, in Anführungsstrichelchen. Denn wir hatten manche Sachen, die wir auf der Schule nicht gut fanden, und in dieser Organisation von, wir müssen uns jetzt wehren, da müssen wir was sagen und so. Das verbindet ja auch, aber auch einfach die Zeit. Es war der Beginn von etwas für uns alle. Eine krasse Zeit. Ich bin mit 19 auf die Schule, bin mit 22 da raus. Also man ist so irrsinnig beeindruckbar in dem Alter, würde ich sagen. Mhm. Genau. Mhm.
Du bist ja eine enorm erfolgreiche Schauspielerin und naja, das jetzt auch schon seit gut 3 Jahrzehnten, mehr fast schon, ne? 3 Jahrzehnten.
Ja, ja.
Was glaubst du, woran liegt es, dass du dich seit so vielen Jahren in diesem Geschäft so gut halten kannst? Jetzt mal von deinen schauspielerischen Können abgesehen. Also das ist ja, meinst du, ob du da was erkennen kannst?
Das ist natürlich schwierig, wenn man den Teppich so ausgelegt kriegt und gesagt kriegt, du bist enorm erfolgreich. Ich sehe ja tatsächlich auch meine Misserfolge, also Sachen, wo ich Castings nicht bekommen habe, wo ich Rollen nicht bekommen habe, etc. etc. Ich würde mal sagen, also wenn die Frage umgekehrt darauf abzielt, dass es ja zwischendurch vielleicht Leute gegeben hat, die sehr bekannt wurden und dann, die man dann wieder vergessen hat, das ist Glück. Es ist so viel Glück dabei. Es ist so viel Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich erzähle dazu eine kurze Geschichte über Simone Bär, eine ganz tolle Casterin, die leider nicht mehr lebt. Bei der war ich 2011 in einem Casting drin. Das habe ich damals online gemacht, weil ich war in München noch auf dem Rückweg von den Ferien. Sie hat das Material dann eben gespeichert, weitergesendet, und es hat für das, wo ich mich beworben hatte, nicht geklappt. Es hat aber für was anderes geklappt, weil sie einfach sich mein Gesicht und meine damalige Frisur gemerkt hat. Und sie kam dann wieder auf mich zu, als Dark besetzt wurde, wo ich dann eben den Female Stranger spiele, mittleren Alters. Und spielte das eine Rolle, dass es diese Frisur gibt. Und sie hatte sich einfach daran erinnert. Da hatte ich einfach Pony. Und dann hat sie das wieder rausgekramt. So, das ist einfach Glück. Sie erinnert sich daran, sie kramt das raus, sie stellt es denen vor, die sagen, ja gut, lad sie doch mal an und dann mach doch mal das Casting. Ja, bitteschön, gut, ja, sehr gut. Weil sie so ein Wort für mich eingelegt hat. Also das ist jetzt eine von diesen Geschichten. Und ansonsten, vielleicht bin ich auch einfach, selbst wenn es jetzt zum Beispiel beim Drehen nicht gut klappt. Es klappt im Moment beim Drehen nicht so gut. Ich gebe es ehrlich zu, es ist wichtig, dass wir über sowas reden, weil ich bin jetzt in dieser, ich komme jetzt in diese blinde Fleck-Geschichte. Frauen von 55 bis 62, die werden nicht mehr so viel besetzt, weil die sind ja noch keine
zu
Oma.
Zu alt und zu jung, ne?
Also ich bin kein Love Interest mehr, bin aber noch keine Oma. Eine selbstständige Frau, Mitte, Ende 50, dafür gibt es zu wenig Rollen. Let's change the picture, lässt grüßen.
Genau.
Wenn ich also nicht so viel drehen kann, dann mache ich eben andere Sachen. Ich habe mir nebenbei noch was aufgebaut. Ich habe selber eine Theatergruppe, die heißt Sliders, mit denen machen wir auch was. Hier in Berlin nächstes Jahr. Ich arbeite derzeit auch mit einem jungen Theaterkollektiv zusammen. Da haben wir zusammen was im Februar im Vogtland gemacht. Also vielleicht ist das so generell das Rezept bei mir, dass ich mich immer beschäftige. Ich muss auch künstlerisch immer irgendwas tun. Ich muss kreativ sein, sonst werde ich wahnsinnig. Oder vielleicht werden die um mich herum wahnsinnig. Und das heißt, wenn ich mehrere Standbeine habe, dann kann ich nicht hinfallen, kann ich nicht wirklich auf die Schnauze fallen. So sehe ich das.
Ja. Das heißt, durch deine solide Ausbildung als Theaterschauspielerin und zur Filmschauspielerin, also durch die Erfahrung dann auch beim Film, kannst du halt vieles bedienen, ne?
Ja, oder
also, weil es ja ein Handwerk ist mit dem Theater, das
stimmt.
Unterschätzen ja
also
einige,
ich habe jetzt lange nicht, so wie ich jetzt hier in dem Stück stehe, habe ich ja eigentlich nicht so viel gearbeitet. Ja, gut, ich habe auch an der Volksbühne gespielt, aber eigentlich nicht auf der großen Bühne. Ich habe mit Polish immer eher in den kleineren Räumen gearbeitet. Und das hier, das würde ich jetzt mal als klassisches Schauspiel bezeichnen. Und bin sehr begeistert, dass ich durch das Vertrauen, was ich durch Armina Gusner ja auch genieße, oder das Vertrauen des Hauses, dass sie mir überhaupt sowas anbieten, dass ich dadurch auch mal das jetzt ausprobieren konnte und das mal durchgründeln, ob das noch geht. Ja, okay, genau, geht auch.
Und wie häufig man das machen möchte am Ende des Tages?
Ja, also ich finde, das ist ja ganz toll, dass der Beruf an sich so vielfältige Möglichkeiten bietet. Denn es ist auch wirklich was, also mir macht der Abend Spaß. Wir haben jetzt gestern die 25. Vorstellung gehabt, heute haben wir die 26. Und ich kann sagen, ja, das macht mir Spaß. Also, wie gesagt, jeder Abend ist ein bisschen anders.
Ja, und du hattest mal in einem Interview erzählt, dass du tatsächlich zu, wie die meisten Schauspielenden, dazu neigst, Lampenfieber zu haben.
Mhm.
Und dann auch, das ist ja auch, da verrate ich ja nicht zu viel, auch bei Ute Willing so, die spielt ja eigentlich fast auch gar nicht mehr, auch weil sie auch mal sagt dafür, sie hat jetzt auch einfach keine Lust mehr zu, sich dem auszusetzen, weil sie jedes Mal, wenn sie auf die Bühne geht, sich fragt, warum tue ich das hier eigentlich? Ich meine, danach und währenddessen ist es genial sie weiß, warum sie es tut.
Ja.
Aber der erste Schritt, da ist es dann so, dass man denkt, Alter, warum?
Ja,
wieso?
Genau, ich kenne das gut. Vor jeder Premiere frage ich mich, warum mache ich das? Aber inzwischen hatte ich dann in letzter Zeit doch wieder einige Premieren. Also da ich ja immer auch so, sagen wir mal, so Off-Theater spiele, bin ich ja schon ab und zu auf der Bühne. Und dadurch, dass ich jetzt immer wieder weiß, okay, ich frage mich das immer wieder bei der Premiere, warum mache ich das eigentlich? Und dann einfach, okay, du bist jetzt aufgeregt, schüttel dich einfach ordentlich, dops ein bisschen auf der Stelle rum, dann wird's schon besser. Und dann geht's, ja.
Ist es stellst du eine Veränderung fest, jetzt so nach 26 bzw. 25 Vorstellungen, dass das jetzt im Vergleich zur Premiere das Lampenfieber abends dann einfach, dass man gar nicht mehr
ja,
so aufgeregt ist?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Schönste. Das Schönste ist ja, wenn du nach ungefähr 7, 8, 9, 10 Vorstellungen das Lampenfieber nicht mehr hast, sondern einfach Bock hast, das zu machen. Also du kriegst natürlich einen Adrenalinschub, ist ganz klar. Du kannst ohne Adrenalin auch nicht 50 Minuten durchgehend auf der Bühne agieren. Aber wenn du nicht mehr dieses schlimme Lampenfieber hast, dann kannst du ja viel mehr dich auf den Spaß konzentrieren.
Mhm.
So, genau.
Da kommt man also ein bisschen rein und kann dann anfangen zu genießen. Ist ja auch genauso, ja, wie du es mir erzählt hattest. Ihr hattet ja eine Erstaufführung hier. Ne? Also beziehungsweise, ja, ich glaube, es wäre Erstaufführung. Also ihr hattet, als ihr die Premiere hattet, hattet ihr noch viel mit Proben zu tun vorher. Und dann muss ich so ein Stück ja auch einspielen. Ja. Das heißt, in der Regel ist es ja immer, wenn man die Premiere gesehen hat oder den ersten oder zweiten Tag danach, lohnt es sich ja in der Regel, einfach nochmal 2 Wochen später wiederzukommen und sich das anzugucken, weil sich so ein Stück ja immer entwickelt.
Unbedingt. Unbedingt, also würde ich auch sagen. Ich würde auch jedem, ich würde jedem Zuschauer raten, der Lust hat, eine Premiere zu sehen, später nochmal hinzugehen, weil das meistens sind die Schauspieler einfach besser drin. Ist so.
Ja.
Klar.
Wenn du dir die Schauspielenden jetzt anschaust, und zwar die Jugend, die jetzt dann startet, also zwischen, sagen wir mal, 18 und 28, was würdest du denen heutzutage raten aus deinen Erfahrungen heraus? Was sie tun könnten, um das wirklich als Beruf zu haben, also davon leben zu können. Was gehört dazu?
Sie sollen sofort anfangen, sich Mindestgage zu verhandeln. Ich habe eine Kollegin, mit der ich letztes Jahr gespielt habe, ich sag nicht an welchem Theater, da hat sie noch nicht mal Mindestgage bekommen. Wir werden sie aber jetzt in Zukunft unterstützen, dass sie Mindestgage bekommt. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Verhandelt euch Mindestgage. Meldet euch bei den entsprechenden Versicherungsanstalten. Geht, wenn ihr dreht, zur Pensionskasse. Also ich meine, das meinen Sie ernst jetzt. Das ist ganz wichtig, dieses praktische Wissen. Und wenn was nicht gut läuft, schluckt nichts runter. Meldet euch sofort. Wenn irgendwas schief läuft und ihr fühlt euch nicht gut behandelt, sofort thematisieren. Wir in den 90er Jahren, wir haben viel zu viel noch so runtergeschluckt und wussten vielleicht nicht, wo wir das besprechen können. Aber beim Drehen ist das jetzt eigentlich normal. Es gibt eine übergeordnete Beschwerdestelle. Es gibt bei jede Produktionsfirma ist verpflichtet, einen Menschen zu nennen, wo man sich hinwenden kann. Weiß nicht, wie es im Theater ist. Das weiß ich nicht so genau.
Bei den größeren Häusern gibt es diese Ombudsmänner und Frauen, diese Positionen auch, ne? Vor allem an Staatstheatern, die ja etwas größer aufgebaut und strukturiert sind.
Ja, genau. Ich würde jetzt mal sagen, hier in diesem Haus wird das Problem wahrscheinlich nie auftauchen, weil ihr seid so ein tolles Team und hier habe ich nicht das Gefühl, dass so etwas passiert, aber jedenfalls könnte man sich immer an dich wenden. Es ist wirklich wichtig für junge Leute zu wissen, dass keine Institution darf sie so verunsichern, dass es ihnen nicht gut geht. Ja, und dann auch immer mit den anderen zusammentun. Immer solidarisch sein.
Wir hatten das Stück, mit dem du jetzt hier auf der Bühne stehst. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst, ja schon die ganze Zeit am Wickel. Und da geht es ja um das Ehepaar, was schon 30 Jahre zusammen ist und gerade in so einer etwas tieferen Krise steckt. Und was hat dich eigentlich dazu bewegt, diese Rolle anzunehmen? Gab es da so einen Moment, wo du dachtest...
Also ich lese ja immer dann als erstes den Text. Und ich bin ja völlig textmanisch. Ich fahre einfach auf Texte ab. Und dann denke ich, selbst wenn ich merke, okay, boah, ist ganz schön viel. Es war sehr viel mehr, wir haben ganz schön gekürzt. Wenn ich was lese, wo ich einen Spaß dran entwickle, dann habe ich sofort so viele Fantasien, wie man damit umgehen könnte und so weiter und so fort. Ja, und Nick Hornby ist einfach, der ist ja hintergründig, spitzfindig, raffiniert geschrieben, der Text. Es ist ja eben nicht als Theaterstück geschrieben, sondern eher als so 10 Szenen einer Ehe. So ist es geschrieben. Und dann kam ja auch gleich die Idee, weil ich gesagt habe, ja, kann ich mir vorstellen, das zu machen? Kann ich jemand vorschlagen? Und dann habe ich ja Amina Gusner vorgeschlagen, mit der ich ja auch in anderen Dingen schon viel zusammengearbeitet habe und mit der ich auch eine kleine Produktionsfirma habe. Und dann war die Tür auf für sie auch. Und sie kam dann um die Ecke mit einem tollen Schauspieler, den sie im Kopf hatte. Und so kommen solche Produktionen zustande, sage ich mal. Mhm. Also einfach, weil wir Lust hatten, das zu machen. Und dann kam eins zum anderen dazu und fügte sich glücklich.
Bis zum heutigen Tag. Mhm. Gibt es eigentlich Passagen im Stück, wo du, wo du selbst sagst, dass sie dich besonders persönlich bewegen oder wo du auch sagst, da ist meine Rolle, also da gehe ich überhaupt nicht konform mit der, was sie da sagt? Also gibt es da so...
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns ganz schön an den Figuren gerieben, sagen wir mal. Wir wollten rauskriegen, warum reden die denn oft einfach auch so um den heißen Brei herum? Aber bis wir irgendwann drauf gekommen sind, ach so, das ist einfach sozusagen Teil deren Erotik vermutlich. Man redet halt so viel so drumrum, man kriegt sich so in die Wolle und dann spitzfindelt man so rum. Ja, aber das ist doch eher so. Nein, aber das ist doch eher so. Laber, laber, laber hin und her. Und sie sagt manchmal solche Sachen wie, na dann sag doch einfach das Richtige, dann kannst du auch nichts Falsches sagen. Das liebe ich sowas. Würde gerne manchmal als Nina auch solche Sachen parat haben.
Hast du ja jetzt in deinem Repertoire.
Habe ich jetzt. Ganz genau. Kann ich einbauen. Genau. Und dann gibt es aber genauso so Teile, wo die Luise mir doch auch ein bisschen zu brutal ist, ja, wie sie ihn abblitzen lässt. Ich werde auch immer vom Publikum, werde ich so ein bisschen so, oh, wenn sie ihn dann so abblitzen lässt. Aber gut, ich meine, es wäre ja auch uninteressant, wenn die auf der Bühne ständig einer Meinung wären. Das ist ja die Dramatik, dass sie ständig kommen die da nicht zusammen. Wenn er einen Schritt auf sie zugeht, dann geht sie halt weg. Wenn sie auf ihn zugeht, dann geht er weg und so. So ist das, ja. Das ist auch das ein bisschen hochgespitzt, wie wir Beziehungen alle führen. Wir alle erkennen da etwas wieder. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, welche Charakterzüge ich da nicht wiedererkenne. Ich finde eigentlich eher immer interessant, was erkenne ich wieder? Ja, ich bin auch eine Wissenschaftlerin. Ich empfinde mich auch eher als wissenschaftlich denkend, als künstlerisch zart. Ja, ich bin auch künstlerisch und zart, aber ich bin mehr wissenschaftlich, sag ich mal.
Naja, und sobald das Publikum in Anführungsstrichen negativ reagiert und sagt, oh, oder buh, ja, dann weiß man, man hat alles richtig gemacht. Ne? Ja. Das ist ja ein bisschen wie, wenn beim Kindermärchen man die Hexe gespielt hat und die Kinder einem am Ende ausbuhen,
ja,
dann hat man gut gespielt.
Ja.
Dann, genau. Ist das ja eigentlich nur ein Qualitätssiegel, wenn die Leute einen richtig scheiße finden, phasenweise. Dann weiß man ja, habe ich das gut gemacht.
Ja, genau. Insgesamt wollen wir ja, dass die Leute mit einem guten Gefühl rausgehen. Und da arbeiten wir uns ja im Laufe des Abends hin. Und manchmal machen Heike und ich uns auch einen Witz draus, dass wir dann einfach sagen, also heute sind sie aber sehr auf deiner Seite. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Aber das ist natürlich, ist ja auch unser Spaß, den wir uns damit machen. Ne? Ja, aber es ist wie ein Debattierclub, könnte man auch sagen. Da gibt's ja auch, also das ist ja auch dramatisch, kann ja sehr dramatisch sein.
Mhm. Du engagierst dich schon ganz lange, schon seit den 90er Jahren für Plan International und seit einiger Zeit auch für Caro e.V.
Also Plan International ist gar nicht mehr aktuell.
Ach, ist gar nicht mehr aktuell?
Nein.
Hast du kein Patenkind mehr?
Doch, aber das ist für mich sozusagen kein aktives Engagement.
Ah, okay. Mhm.
Also das, ja, genau.
Du machst sozusagen die, also du hast ja schon immer diese Patenschaft, eine.
Ja, ich hatte eine Patenschaft, ne? Immer wieder eine. Irgendwann, wenn die Kinder, glaube ich, älter als 15 werden, dann ist vorbei. Deswegen, insofern hatten wir jetzt schon mehrere Patenkinder oder ich habe es jetzt übernommen, weil ich habe das ja gestartet mit Thomas noch in den 90ern. Aber das habe ich aufgehört, das habe ich 2015 aufgehört, als ich bei Caro eingestiegen bin. Dann habe ich denen gesagt, ja, ich komme jetzt nicht mehr zu Veranstaltungen, weil ich mache jetzt andere Sachen. Aber ich gehe auch immer wieder noch woanders hin. Ne? Ich war ja neulich bei den Barber Angels zum Beispiel. Ne? Aber wegen
Was hast du da gemacht?
Bei Barber Angels. Die Barber Angels, das ist ja so eine Vereinigung von Friseuren, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich Menschen die Haare schneiden oder die Bärte stutzen oder Haare färben, was auch alles, die bedürftig sind. Und das ist ganz toll. Da habe ich die besucht. Die haben das gemacht. Da waren wir in Schwerin. Wir waren in Schwerin und dann habe ich mir das einen Vormittag angeguckt. War sehr beeindruckend. Also wenn man immer so, wenn man so Aktionen begleitet, wo auch schnell ein Ergebnis sichtbar ist, ne? Die Barber Angels machen einen Haarschnitt und die Frau geht raus und hat einen super Haarschnitt und der geht's gut, ne? Oder da konnten sie sich dann auch noch ein paar Produkte mitnehmen und so. Aber jetzt sozusagen das Hauptengagement von mir ist immer bei Caro.
Mhm. Erzähl doch einmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, worum geht es bei Caro e.V.? Das ist jetzt nicht ganz so bekannt.
Mhm. Ja, das finde ich auch sehr sympathisch. Caro ist ein kleiner Verein in Vogtland, also nahe der tschechisch-deutschen Grenze. Und nahe der tschechisch-deutschen Grenze gibt es viel Menschenhandel. Da ist, seit die Grenze geöffnet wurde, 1989, gab es da viel Prostitution, teilweise ja auch ganz krass in den Medien diese Straßenprostitution. Einfach ganz klar, die Leute aus dem Osten Europas gehen an diese Grenze, weil da kommen die Reichen aus Deutschland hin und das ist ein florierendes Geschäft, das ist ja auch ein Milliardengeschäft, Menschenhandel und Prostitution. Und diese Frauen bei Caro e.V., die machen, sind nicht nur Frauen, sind Frauen und Männer, die machen halt Streetwork, die zeigen sich da immer wieder und sagen den Frauen, hey, wir sind da, wenn du aussteigen möchtest, komm zu uns. Caro e.V. hat auch ein Schutzhaus, sie haben auch eine Babyklappe und sie machen auch regelmäßig Suppenküchen für Familien in Tschechien, die arm sind und deren Kinder eben auch in diesem Milieu rumhüpfen. Sie machen ein Zeltlager für die Kinder, das haben sie neulich gemacht. Und die sind, wie die selber sagen, die arbeiten niedrigschwellig. Das ist eben kein großer, aufgeblähter Verein, wo irgendwann jemand nur noch auf Kongressen rumfährt und keinen Bezug mehr zu den Menschen hat, sondern alle, die dort arbeiten, haben einen totalen Bezug zu den Menschen, mit denen sie zu tun haben. Und deswegen bin ich so begeistert, so familiäre, tolle Atmosphäre dort.
Und wie kam es dazu, dass du dich da aktiv eingebracht hast?
Ja, die haben mich angesprochen und dann wollte ich eben per Telefon sagen, Leute, ich brauche diese Dings nicht, ich bin bei Plan. Und dann haben die eben gesagt, ja, aber wissen Sie eigentlich, was wir genau machen? Und ich so, ja, ganz ehrlich, nein, ich habe es mir nicht so wirklich angeguckt. Und dann haben sie gesagt, dann komm doch mal vorbei. Und ich, tatsächlich, ich habe übermorgen Zeit, ich komme. Manchmal habe ich halt Bock, so komische, lustige, ich mache jetzt mal gerade was ganz anderes. Ich bin neugierig. Ich bin da hingefahren, ich war neugierig. Und dann war ich praktisch nach 5 Minuten, die ich in dem Büro da saß, da hängen auch die Schuhe von Domenica. Die kennen wir hier in Hamburg, weil die Katrin Schauer war mit Domenica befreundet. Und ich gucke in dieses bunte Büro und die Katrin Schauer und alle diese Leute, die da waren und dachte so, oh, ist das schön. Ich möchte Teil davon sein. Ja, was können wir machen? Ja, ich könnte Schirmfrau sein. So ist das zustande gekommen.
Super. Ja. Also es ist wahnsinnig wichtig, ich finde, auch für kleinere Vereinigungen, denen auch eine Öffentlichkeit zu bieten und denen zu helfen, in die Öffentlichkeit zu kommen.
Ey, das hat mich neulich umgehauen. Es gab eben für dieses Zeltlager war noch eine Finanzierungslücke von 8.000 Euro. Die mussten sie erstmal selber schließen. Und ohne die hätten sie auch die andere Förderung nicht bekommen. Und das war schon wichtig, weil ich glaube, das Zeltlager kostet immer 30.000. Also mit allem drum und dran, ne? Das ist ja auch klar. Da fahren 15 Kinder mit, die haben teilweise 1:1 Betreuung. Wobei die Betreuung, da sind ganz viele Freiwillige dabei. Egal. Und die haben einen Aufruf gestartet. Ich habe das auch mit Instagram unterstützt. Innerhalb von 4 Tagen waren diese 8.000 Euro zusammen. Da war ich echt baff. Das ist schon rührend, dass dann trotz all dem, was in der Welt los ist, und die Leute ja auch alle, merkt man ja, sparen müssen, dass dann so viel Bereitschaft ist. Ja, und wenn ich nur 10 Euro gebe. Und das war super. Das war super. Mhm.
Was genau hat dich dann eigentlich dazu bewegt, genau da mitzumachen? Also einfach dieser Wunsch, Teil der Familie zu sein? Oder also liegt es daran, dass du sagst, es geht darum, Teil der Familie zu sein, im kleinen Verein, den ich fühlen, den ich sehen, den ich anfassen kann, zu helfen? Oder gab es da auch noch eine andere Komponente, weil es um Frauen geht oder, also ich frage deswegen, weil man könnte ja auch rein theoretisch, wenn ich jetzt so Coco da liegen sehe, man könnte ja auch einfach in einen nahegelegenen Tierschutzverein oder ein Tierheim, was um die Ecke ist. Also was war deine Motivation? Manchmal gibt es da was Greifbares für dich, wo du sagst, das war's? Oder lag es wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur an den Organisatoren, weil die dich einfach so gepackt haben?
Ja, ich glaube, da kommt jetzt alles zusammen, ja. Also erstens mal ist das eben so. Ich habe schon immer dazu geneigt, mir Wahlfamilien zu suchen. Für mich ist alles, was ich mache, auch meine jeweilige, also auch diese Truppe, mit der ich jetzt hier gearbeitet habe, das ist auch für die Probenzeit meine Familie. Und dadurch, dass die so herzlich auf mich zugekommen sind, hat mich das halt so gepackt. Und es ist aber auch natürlich inhaltlich, finde ich. Die beschäftigen sich mit etwas und mit Menschen, da guckt keine Sau mehr hin. Kein Mensch interessiert sich wirklich, wie es Prostituierten geht. Weil ja alle immer den Unterschied machen auch zwischen Zwangsprostituiert und Prostituiert. Also 98% aller Frauen, die in der Prostitution arbeiten, haben keine Lust, das zu machen. Das ist eine Form von Zwang, wirtschaftlicher Zwang. Und das ist wichtig. Das ist einfach Armut. Und sie geben diesen Frauen Würde wieder. Das ist ja auch, wie wenn man das jetzt vergleicht, weiß ich nicht, hier in Hamburg, wenn ich in der S-Bahn wenigstens einer obdachlosen Frau 2 Euro geben kann, dann konnten wir beide für den Moment, diesen Moment teilen. Ich gebe ihr was und ich konnte ihr was geben. Sie hat mich in die Lage gebracht, ihr was zu geben. Sie hat mir dadurch Würde gegeben und ich gebe ihr auch Würde, indem ich sie wertschätze. Und so ist es für mich auch, was Caro macht mit diesen Frauen. Die geben denen Würde und sagen, hey, du bist was anderes als das, was man aus dir gemacht hat. Und das finde ich so ergreifend. Ich könnte heulen, wenn ich darüber rede. Ich finde das so entscheidend. Und das machen eben der Tierschutzverein um die Ecke, macht das dann mit den Tieren auch. Die geben denen die Würde. Ich finde jeden Verein und alle diese Ehrenamtlichen da draußen, die diese Sachen machen, Tieren, Lebewesen Würde zu geben, das finde ich sehr bewundernswert. Und wenn ich das eben ab und zu unterstützen kann oder Teil davon sein kann, umso besser für mich.
Spannend finde ich ja die Parallele des Aufwachsens von dir und Sabine Vitua. Und zwar, ihr seid beides Einzelkinder, seid aber mit vielen, in Anführungsstrichen, Geschwistern aufgewachsen. Mhm. Und zwar, Sabine ist ja aufgrund ihrer Mutter, die ja in einem Waisenhaus gearbeitet hat, vor Ort im Waisenhaus aufgewachsen mit all den Kindern. Und du, erzähl mal, was ist da, worauf spiele ich an?
Ja, du spielst darauf an, dass meine Eltern so in Marburg, da wo ich geboren bin, zu diesen Studenten gehörten, die die ersten Kinderläden mit aufgebaut haben. Also ich bin ja 67 geboren, 68 kamen die ersten Kinderläden ins Gespräch und unsere Eltern haben so, ich würde mal sagen, da waren wir 2 oder 3, da fingen die an und sagten, also dieser katholische Kindergarten, wo die sich immer um 12 Uhr mittags hinlegen müssen und gegessen wird jetzt das, was auf den Tisch kommt, das fanden die alles doof und meinten, wir gründen auch so einen Kinderladen. Und es war ganz toll. Wir hatten eine ganz tolle Marita. Unsere Betreuerin Marita, die war ganz jung und wir waren in so einer komischen, in irgendeinem Dachgeschoss. Später hatten wir ein Häuschen mit Garten und unsere Eltern waren jeden Freitag mit dran. Also Marita war nur 4 Tage da und ansonsten mussten die Eltern ran. Das heißt, wir hatten jeden Freitag einen Vater oder eine Mutter bei uns, die dann mit uns da rumgewurschtelt haben. Und diese Gruppe, wir haben uns immer noch getroffen, wir treffen uns immer noch. Gut, hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber wir treffen uns immer noch. Und all diese Kinder sind für mich wie Geschwister. Sind halt keine Freunde. Es kann auch sein, dass man jahrelang nichts voneinander hört, aber die sind eigentlich wie Geschwister. Und
ja, man knüpft ja immer dann da an, wo man aufgehört hat. Also man braucht ja sich gar nicht warm werden.
Gar nicht.
Sondern man sieht sich, und selbst wenn man sich 4 Jahre nicht gesehen hat, ich glaube, das kennt ja jeder von uns, man hat so ganz gewisse, bei einigen sind es mehrere Geschwister quasi, bei einigen sind es 1 oder 2, die man wie Geschwister, also wo man dieses Gefühl hat, egal wann ich die Person sehe und egal wie lange auch nicht, man sieht sich und es ist so, als hätte man sich, weiß nicht, vor 2 Wochen gesehen. Also ja, ist nicht inhaltlich, absolut. Man weiß vieles zwar nicht, aber man knüpft genau da an.
Nee, genau, das ist auch diese gleiche Sorte Verbundenheit, die dann eben auch später dann mit denen in der Schauspielschule entstanden ist. Es gibt einfach etwas, und das ist so prägend und gefühlsmäßig bist du dann so verbunden. Wenn ich zum Beispiel jetzt wüsste, ich brauche in einer ganz, ganz schlimmen Situation Hilfe, dann würde ich eben, dann könnte ich mich bei jedem und jeder dort melden und die wären da. Die würden mir ihr Ohr leihen. Die würden, wenn ich sage, bitte, bitte komm, dann würden die kommen. Also, das heißt, wir sind natürlich nicht so wie Geschwister, die sich dann immer an Weihnachten sehen oder so, aber ich wüsste, ich könnte immer um Hilfe bitten.
Ja. Ja, und ich meine, wenn man Familien anschaut, findet man alle und jegliche Formen. Also man findet auch Geschwister, die nicht miteinander reden und sich nie sehen, auch nicht Weihnachten und auch sowieso nicht sehen und auch nicht sehen wollen.
Eben.
Ne? Also es ist jetzt, genau. Wir geben dem ja jetzt gerade nur so einen Stempel,
ja.
um da so ein Gefühl zu entwickeln, wie verbunden man sein kann mit Menschen, die zumindest nicht blutsverwandt sind.
Ja, genau. Auch, aber weil du das ja auch richtig betont hast, auch als wir über Caro gesprochen haben, da es bei mir auch sehr um Familie geht. Also meine Eltern hatten nicht so viel mit Familie am Hut. Erstens mal haben sie ja nur ein Kind gekriegt und das eine Kind hat auch schon genug gestört, das muss ich schon sagen. Also ich habe gelernt, als Kind leise zu sein.
Weil, fühlt dir das eigentlich schwer? Du warst doch immer schon...
Ich war munter.
Ja.
Es war schwer. Es war schwer, aber mein Vater hatte das gut im Griff. Wenn ich hatte eine spezielle Art, als Kind Schokolade zu essen. Ich habe sie sehr langsam gegessen, vielleicht habe ich geschmatzt. Und er hat immer rübergerufen. Kannst du die Schokolade normal essen? Also, der war halt sehr geräuschempfindlich. Und später, als ich eben schon älter war, da hat meine Mutter dann im zweiten Schwung, als ich zur Welt kam, hatte meine Mutter ja ihr Studium unterbrochen, weil da musste einer Geld verdienen, weil meine Großeltern fanden das doof, dass meine Mutter meinen Vater geheiratet hat. Allein Familiengeschichte. Jedenfalls, meine Mutter musste Geld verdienen, mein Vater hat sein Studium fortgesetzt. Als er dann fertig war, hat sie wieder studiert. Und deswegen war sie, als ich 19, 11, 12 war, war sie am Studieren, saß immer in ihrem Zimmer, also was das Wohnzimmer war, und hat gearbeitet. Und wenn dann Freundinnen kamen, dann waren die halt erstaunt. Ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, nicht zu sagen, das ist meine Mutter, sondern das ist meine große Schwester und die lernt fürs Abitur. Weil ich hatte keine Lust mehr, es zu erklären. Meine Mutter studiert, weil das war sehr ungewöhnlich.
Damals
war es ungewöhnlich, weil ich in Mannheim lebte und in Mannheim hat man nicht studiert. Alle anderen Kinder, mit denen ich befreundet war, das waren Arbeiterkinder. Dass da jemand studiert. Also wie gesagt, es war zu kompliziert zu erklären, das ist meine Schwester, die lernt fürs Abitur. Meine Mutter hat sich sowieso nicht blicken lassen. Selten, ja. Die hat da meistens studiert. Und aber, also jedenfalls, was ich da damit veranschaulicht habe, ist, so viel Familienleben war vielleicht nicht. Oder es war mir langweilig ohne Geschwister. Und deswegen war ich immer schon so affin. So andere Leute, die Bock haben, mit denen kann man vielleicht besser was machen. Ja.
Das heißt ja aber auch, dass deine Eltern haben ja auch in der Form offensichtlich sehr viel richtig gemacht. Denn du bist ja nicht auf die schiefe Bahn geraten, ne? Also wenn man das so anhört, würde man ja sagen, ach, die war ja dann viel auf sich gestellt vielleicht oder was auch immer man da reininterpretieren mag.
So ein Schlüsselkind war ich, genau. So ein klassisches Schlüsselkind war ich.
Aber gab es, also das heißt, ich meine, aber sie haben dir ja offensichtlich ganz gewisse Werte mitgegeben, weil gerade als Schlüsselkind ist man doch prädestiniert, sonst im Zweifelsfalle besonders lang draußen zu bleiben mit Leuten, die einen dann, weiß ich nicht, auch zu Dingen motivieren, die vielleicht jetzt nicht so klassisch clever sind, auf die Dauer gesehen. Also du hast ja schon einen ganz normalen Weg bist du gegangen, ne? Abitur und dann...
Ja, also meine Eltern haben einfach... Ich hätte den Weg gar nicht so klassisch gewählt. Ich wäre gar nicht auf eine Schauspielschule gegangen. Ich hatte beschlossen, mit 15 Schauspielerin zu werden und dann wollte ich das werden. Dann haben meine Eltern nur gesagt, aber du machst erst mal dein Abitur. Okay, dann mache ich halt mein Abitur. Dann habe ich mein Abitur gemacht und dann haben sie gesagt, na ja, dann gehst du halt auf eine Schauspielschule. Und ich, oh, ja gut. Okay. Und habe mich bei 3 Schauspielschulen beworben. Und bei der 3. hat's geklappt. Hätte es nicht geklappt, hätte ich es sicher anders probiert. Aber, also, da ja, irgendwie bin ich auch brav. Ich glaube einfach, ich war ein braves Kind. Ich habe halt gemacht, was meine Eltern mir gesagt haben. Ich hätte auch ausbrechen können. Also ich glaube, ob die mir jetzt das beigebracht haben oder so, das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, sie haben mich halt auch viel machen lassen. Und diese Selbstständigkeit und meine Freiheit, die brauche ich auch. Das war sicher die richtige Entscheidung. Ja, macht sie jetzt so.
Also, dass du Familie brauchst und auch Wahlfamilie, Patchwork-Familie irgendwie zulässt, das habe ich zumindest so gelesen, wenn ich deine Entwicklung von deiner Ehe, deinen Kindern, oder ich weiß gar nicht, ob ihr verheiratet wart, aber deiner Beziehung mit Thomas, ne, und dann, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es ja so, dass du schwanger warst mit den Zwillingen und da hattet ihr euch getrennt und er hatte dann ja schon direkt eine neue Frau, mit der er immer noch zusammen ist. Also es war sozusagen kein Huch, ich habe jemanden kennengelernt und tschüss. So, das heißt, du hast die Kinder gekriegt und kurz danach hat ja auch seine neue,
Nein, ein halbes Jahr später. Ich war später dran.
Ach, du warst später.
Das war sozusagen nicht die richtige Reihenfolge.
Mhm, gut, also die Reihenfolge ist, erst kam das andere Kind und dann kam noch die Zwillinge, also deine Zwillinge.
Ja, genau.
Und so wie ich das gelesen habe, hast du ja die wahnsinnig große Größe besessen, da viel Familie zuzulassen. Also dass da...
Aber die Größe hat doch sie auch zugelassen.
Ja, absolut.
Die Mutter vom Kind. Mhm. Ne?
Ja, ihr beiden Frauen zusammen habt das geschafft, da eine Patchwork-Familie zu erstellen, ohne... Also weil ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich das so grob gelesen habe, ich war ja nicht dabei, ich war nicht mittendrin und natürlich kommen in mir 12 Millionen Fragen auf, die ich gerne stellen würde, die ich stellen würde, sobald das Mikrofon auf die also sehr, sehr, sehr privat gehen. Aber für mich ist es so... Die Frage, die sich bei mir beim Lesen dieser ganzen Inhalte aufgetan hat, ist, dass ich mich gefragt habe, wie schwer ist es dir damals eigentlich gefallen, so tolerant und so wohlwollend zu sein? Also ich stelle mir das einfach so vor, wenn da so viel Emotionen auch waren oder sind und Kinder und Beziehung und gescheiterte Beziehung, also wenn man das alles in so einen Topf wirft, da kommen bei mir eigentlich... Ja, auch viele Emotionen hoch, wo ich sitze und denke, boah, da kann man ja nicht eigentlich nur die ganze Zeit gedacht haben, das ist alles toll und irre, sondern bist du da sehr über deinen eigenen Schatten gesprungen, zu sagen, mir ist Familie wichtig und darum möchte ich, dass wir es alle so hinkriegen?
Naja, ich glaube, es liegt daran, wir haben ja nicht sofort Kontakt aufgenommen. Mhm. Jackie und ich haben Kontakt aufgenommen, da waren die Kinder meine Kinder circa 2. Und ich, also das bedeutet, daran kann man ja schon was ablesen. Dann haben wir es vorher nicht geschafft. Ich habe es vorher nicht geschafft. Die Größe hatte ich dann nicht.
Ich finde das also schon, also da nicht in seinem eigenen Gefühlsdusel, weißt du, so, also eigentlich ist es ja so, je mehr Zeit man sich lässt, desto stärker verhärten sich ja manchmal auch die Fronten.
Nee,
ne?
Also ich habe eher das Gefühl, dass wenn du ein bisschen Zeit vergehen lässt, dann heilen die Wunden. Mhm. So sehe ich das eigentlich. Mhm. Zeit heilt alle Wunden. Ich glaube da sehr dran. Und auch, es war dann so klar, die Kinder haben diese Berührungspunkte, denn meine Kinder fingen dann an, immer mehr auch beim Vater zu sein und nicht nur bei mir. Dann ist doch klar, das ist doch auch klar, dann ist ja Jackie auch sowas wie eine zweite Mutter für die Kinder. Da muss ich doch, müssen wir uns doch jetzt so. Und ja, wir haben dann vor ein paar Jahren angefangen, Weihnachten zusammen zu feiern. Und ich finde das alles super. Oder ich war mit Jackie schon im Skiurlaub, da war Thomas gar nicht dabei. Das finden wir richtig toll. Das fanden wir immer richtig toll. Und das werden wir uns auch in Zukunft erhalten. Da bin ich mir sicher. Das ist ja für uns alle nur ein Gewinn.
Meinst du, dass da so ein bisschen auch die Quintessenz des Stückes zu tragen kommt, was du selber auch gesagt hast in einem Interview, dass das eine der wichtigsten Faktoren ist, auch zuzuhören, dem anderen zuzuhören und sein zu lassen?
Weil ich das in einem Interview gesagt habe, hier in Bezug auf keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Ja, genau. Also das Zuhören und dem anderen einen Raum geben. Und auch gesprächsbereit zu sein. Ja, was ich auch in dem Interview gesagt habe, vielleicht kann sein, dass es gut ist, sich ab und zu die Zeit zu nehmen und in einem anderen Kontext, also eben nicht zu Hause oder bei einer Übergabe von Kindern, irgendwas zu besprechen, sagen wir mal, ich rede mit der Mutter von dem anderen Kind oder so, sondern sich woanders zu treffen. Also deswegen habe ich auch gerade eben von dem Skiurlaub erzählt. Also das ist mir so eine tolle Erinnerung, dass sie und ich Ski gefahren sind. Ist doch toll, dass ich das im Kopf habe. Oder ich habe nicht im Kopf, dass manchmal schwierig war zwischen...
Ja,
Coco,
ja,
hast du recht. Genau, hast du recht, ist jetzt auch mal gut.
Ja, genau.
Aber dieses Zuhören und miteinander ins Gespräch kommen ist sowieso das absolut Beste, was man jeder Partnerschaft und jeder Form von Beziehung und Verbindung nur raten kann.
So, liebe Coco. Coco sagt, wir haben jetzt
ist
genug
gut.
gequatscht.
Ja.
Sie hat jetzt genug relaxed. Sie möchte jetzt
sie
ganz gerne
jetzt was anderes
sie
machen.
Sie möchte jetzt ganz gerne was anderes machen. Coco, herzlichen Dank für deine Geduld. Ich danke dir sehr.
Und Nina, ich danke dir natürlich auch
ich
fürs Gespräch.
Ich danke dir auch, Britta. Danke.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.